Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat keine Einwände gegen eine Befragung des Informanten Snowden durch deutsche Gesandte. Snowden habe vorläufiges Asyl und sei frei, Treffen zu vereinbaren, sagte ein Sprecher von Präsident Putin. Auch könne er jederzeit nach Deutschland ausreisen, müsse bei einer Rückkehr aber erneut Asyl beantragen. In der deutschen Politik ist umstritten, ob Snowden hierzulande zur Geheimdienstaffäre vernommen werden sollte.
Die Kanzlerin hüllt sich in Schweigen. Kein Wort zur NSA-Affäre auf dem CDU-Landesparteitag in Greifswald. Nachfragen werden weggelächelt. Auch der Vizekanzler in Spee gibt sich zugeknöpft, erwähnt Snowden mit keinem Wort und verschwindet bei der Berliner SPD durch die Hintertür. Seine Parteigenossen sind da schon neugieriger.
Ich würde super gerne mit Edward Snowden sprechen. Ich möchte sehr, sehr gerne hören, was er zu sagen hat. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass er in einen Untersuchungsausschuss kommt.
Auch in den russischen Medien wird über das Treffen Snowden-Ströbele ausführlich berichtet. Ein Regierungssprecher sagt, Snowden könne jederzeit ausreisen oder auch in Moskau deutschen Ermittlern Rede und Antwort stehen.
Wir können ja jetzt dankenswerterweise feststellen, dass der russische Präsident auch eine Zeugenaussage von Herrn Snowden in Moskau mittlerweile für möglich und sinnvoll erachtet. Und wenn Herr Snowden jetzt auch noch Herrn Ströbele seine Bereitschaft erklärt hat, umfänglich auszusagen, dann liegt das in unser aller Interesse und dieses Angebot sollten wir dann annehmen.
Der Opposition reicht das nicht. Sie will genauer wissen, was die US-Geheimdienste in Deutschland treiben. Nach dem Überraschungscoup des grünen Abgeordneten Ströbele müsse die Kanzlerin jetzt endlich handeln, Snowdens Informationen auswerten und ein ernstes Wort mit den Amerikanern reden.
Es wäre dringend an der Zeit, nicht nur die zweite, dritte Reihe nach USA zu schicken, sondern selber nach Amerika zu fahren, dort ein klares Signal zu geben, dass wir nicht länger von Geheimdiensten ausgehorcht werden.
Gibt es da eigentlich Industriespionage? Wie viele Wirtschaftsschäden entstehen eigentlich dadurch jährlich? Also ich glaube, wir müssen da über vieles wirklich sehr gründlich nachdenken, das neu machen. Und das Erste, was wir brauchen, ist Aufklärung. Deshalb brauchen wir einen Untersuchungsausschuss und deshalb brauchen wir Snowden.
Die Bundesregierung ist in der Zwickmühle. Lässt sie Edward Snowden vorladen, riskiert sie diplomatischen Ärger mit den Amerikanern. Tut sie es nicht, bleibt der Verdacht, dass man gar nicht wirklich aufklären wolle. Und es wird noch komplizierter. Britische Zeitungen berichten jetzt, dass deutsche Geheimdienste die von den Amerikanern ausgespähten Daten mitgenutzt haben sollen. Quelle auch hier, Edward Snowden.
Rechtliche Fragen zu freiem Geleit und möglichem Asyl für Snowden in Deutschland beantwortet auf tagesschau.de unser Rechtsexperte Frank Bräutigam. CDU-Chefin Merkel und SPD-Parteichef Gabriel haben Kompromissbereitschaft bei den Koalitionsverhandlungen betont. Merkel signalisiert im Grundsatz Bereitschaft, einen von der SPD geforderten Mindestlohn zu akzeptieren. Sie verlangte aber, dadurch durften keine bestehenden Arbeitsplätze gefährdet werden. Gabriel erklärte, es sei eine Illusion zu glauben, dass Merkel in einem Koalitionsvertrag zu 100% das SPD-Programm unterschreibe. Deutsche Kirchenvertreter machen sich in Jordanien ein Bild von der Lage syrischer Flüchtlinge. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Schneider und der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Trelle informieren sich über die Zustände in Flüchtlingslagern und die Verteilung von Hilfsgütern. Schneider sagte, vor dem Winter müsse alles getan werden, um eine weitere Katastrophe in der Region abzuwenden.
Sie sind einem Bürgerkrieg entkommen, haben Verwundete gesehen, Tote. In der Familie, in der Nachbarschaft, mussten fliehen vor dem Horror in der Heimat. Malek Khalils Familie war wohlhabend in Syrien. Hier in Irbid in Jordanien können sie kaum die Miete bezahlen. Aber sie sind wenigstens in Sicherheit. Es gab viele Kämpfe bei uns zu Hause in Dara. Erst hat die Armee nur mit MGs geschossen, dann mit schweren Waffen, mit Panzern. Zuletzt haben sie unser Haus besetzt, uns alles weggenommen. Es wurde so gefährlich, dass wir fliehen mussten. Jetzt kommt der Winter, es wird Frost geben. Dabei haben sie keine Heizungen, keine warme Kleidung, das Dach ist nicht dicht. Die meisten Flüchtlinge sind nur mit dem Nötigsten gekommen. Die kirchlichen Organisationen helfen, verteilen Matratzen und Decken. Und mitten unter den Frauen, die warten, zwei Kirchenmänner, angereist, nicht nur um sich ein Bild zu machen, sondern um sich dafür einzusetzen, dass sich Deutschland stärker engagiert.
Menschen dürfen ein Leben lang nicht in Camps leben, in einem Lebensprovisorium. Das kann so nicht gehen. Wir brauchen eine klare Option auch, Frieden zu stiften, wo immer wir können.
Dafür soll sich die deutsche Politik einsetzen und sie soll mehr als nur 5000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen lassen. Das arme Jordanien hat mehr als 500.000 aufgenommen.
Wir appellieren auch, dass der Waffenzufluss gestoppt wird, dass auch so der Krieg ein Stückchen austrocknet. Wir gehören ja auch zu den großen Waffenlieferanten und können auch so einen Beitrag leisten, dass nicht weiter Öl ins Feuer gegossen wird.
Und sie hoffen, dass Spenden fließen aus Deutschland für Menschen wie die Khalils, die noch Jahre in Jordanien festsitzen werden, denn inzwischen ist ihr Haus in Syrien zerstört.
Spenden für syrische Flüchtlinge können Sie unter dem Stichwort ARD Syrien Nahost bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Kontonummer 92 92. Weitere Informationen finden Sie auf tagesschau.de.
Gegen die Flüchtlingspolitik von EU, Bund und Ländern haben heute in Hamburg etwa 9000 Menschen protestiert. Die Demonstranten forderten dabei auch ein Bleiberecht für die rund 300 afrikanischen Flüchtlinge, die sich seit mehreren Monaten in Hamburg aufhalten. Die Gruppe war im Frühjahr über die italienische Insel Lampedusa in die Stadt gekommen. Der Hamburger Senat will erreichen, dass die Flüchtlinge nach Italien zurückkehren.
In Griechenland wächst die Sorge, dass politische Gewalttaten zunehmen könnten. Zwei Mitglieder der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte sind gestern Abend in Athen von Unbekannten getötet worden. Bereits vor 2 Monaten war ein Musiker, der zur linken Szene gehörte, von einem Neonazi erstochen worden. Politiker aller Lager riefen dazu auf, die politische Stabilität des Landes zu schützen.
Am Tag nach den tödlichen Schüssen sucht die griechische Polizei weiter nach den Tätern. Es sei ein professionell ausgeübter Anschlag gewesen, so die Ermittler, direkt vor diesem Athener Parteigebäude der Goldenen Morgenröte. Um 7 Uhr gestern Abend hatten die Täter von einem Motorrad aus das Feuer eröffnet. Gezielt schossen sie dann aus nächster Nähe auf die Rechtsextremisten. 2 wurden getötet, ein 3. lebensgefährlich verletzt. Der Sprecher der Rechtsextremisten forderte noch in der Nacht eine sofortige Aufklärung und harte Bestrafung des Verbrechens und warf Regierung wie Medien eine gezielte Verfolgung seiner Partei vor. Seit im September ein Anhänger der Partei einen linken Musiker ermordet hatte, gehen Justiz und Regierung massiv gegen die Goldene Morgenröte vor. Die Parteispitze ist in Haft, gegen Abgeordnete wird ermittelt und auch die staatliche Parteienfinanzierung wurde der Partei gestrichen. Doch gestern sind Mitglieder der Rechtsextremisten zu Opfern geworden. Die Mörder, wer immer sie auch sind, werden schonungslos verfolgt, versicherte die Regierung gleich nach dem Anschlag. Die Regierung steht bei der Tätersuche unter Druck, denn Öffentlichkeit und Medien fürchten, dass mögliche Racheakte der Rechtsextremisten das Land weiter destabilisieren könnten.
Nährboden des aufkeimenden Extremismus sind die rigide Sparpolitik und die dramatischen wirtschaftlichen Folgen für große Teile der griechischen Gesellschaft. Zur Radikalisierung tragen aber auch Versäumnisse der griechischen Regierung und aller politischen Parteien bei. Denn statt gemeinsam langfristige Reformen und eine Perspektive für die Bürger zu erarbeiten, verlieren sie sich allzu oft in Grabenkämpfe um Einfluss und Macht.
In den baltischen Staaten und Polen hat heute eines der größten NATO-Manöver seit Jahren begonnen. Insgesamt nehmen rund 6000 Soldaten aus Mitglieds- und Partnerländern an der einwöchigen Übung teil. Damit solle sichergestellt werden, dass die schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses jederzeit einsatzbereit sei, sagte NATO-Generalsekretär Rasmussen.
Die Marine machte heute den Anfang. Kriegsschiffe, Hubschrauber und ein U-Boot starteten am Morgen in der Danziger Bucht. Sie proben für den Ernstfall, für den Angriff auf ein NATO-Land. Bei dem heute beginnenden Manöver in Polen und Litauen trainieren 6000 Soldaten eine Woche lang, um die Zusammenarbeit in der schnellen Eingreiftruppe zu verbessern. Die schnelle Eingreiftruppe muss überprüfen, dass sie im Ernstfall jederzeit voll einsatzfähig ist. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einsatzverbände tipptopp vorbereitet sind. Hundertprozentig. Alle 28 NATO-Staaten und zudem Schweden, Finnland und die Ukraine sind dabei. Es ist das größte Manöver seit 7 Jahren und hat bereits vor Beginn zu Verstimmungen mit Russland geführt. Das Manöver sei ein Relikt des Kalten Krieges, so die russische Kritik. Die NATO hat russische Beobachter zu der Übung eingeladen und sie betont, das Manöver richte sich nicht gegen Russland, sondern gegen jeden, der irgendwie auf den Gedanken kommen sollte, die NATO anzugreifen. Der Höhepunkt des Manövers ist am Donnerstag geplant. Dann werden alle Truppen an einem simulierten Kampf teilnehmen. Dazu werden auch der polnische Präsident Komorowski und NATO-Generalsekretär Rasmussen erwartet.
Russland und Japan haben eine militärische Zusammenarbeit vereinbart. Bei einem Treffen ihrer Außen- und Verteidigungsminister in Tokio verabredeten die beiden Staaten gemeinsame Marinemanöver, etwa zur Bekämpfung von Piraterie. Weil seit dem Zweiten Weltkrieg zwischen Russland und Japan ein Streit um Territorialfragen schwelt, haben die Länder bis heute keinen Friedensvertrag miteinander geschlossen.
Bei einer Kundgebung im nordwestfranzösischen Quimper ist es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Die Proteste richteten sich gegen eine inzwischen aufgeschobene Umweltsteuer und Massenentlassungen. Es ist die zweite große Demonstration in der Bretagne innerhalb von 2 Wochen. Die Regierung von Präsident Hollande befürchtet, dass die Unzufriedenheit auch auf andere Regionen übergreifen könnte, zum Protest aufgerufen hatten Gewerkschaften.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München mit dem 36. Spiel ohne Niederlage in Serie den 30 Jahre alten Rekord des Hamburger SV eingestellt. Mit dem 2:1-Sieg in Hoffenheim übernahm der Rekordmeister gleichzeitig wieder die Tabellenführung.
Wer sich von eigenen Fehlern nicht beeindrucken lässt, mal wieder einen Rückstand aufholt und am Ende gewinnt, der ist einfach ein würdiger Rekordhalter. Die Bayern taten sich schwer, trotz vieler Torchancen. Und so ging Hoffenheim in Führung. Der 18-jährige Niklas Süle nach Neuers schwerem Patzer in der 34. Minute. Bayerns Ausgleich verdient, aber glücklich. Mandzukic fälschte einen Ribéry-Freistoß ab. Das 8. Saisontor des Kroaten, gleichzeitig der Halbzeitstand im Kraichgau, wo sich die Münchner von jeher schwer tun. Die Entscheidung 11 Minuten vor dem Ende, als Hoffenheims Beck einen Fehler machte, den in letzter Konsequenz Müller bestrafte. 2:1. Seit 36 Bundesligaspielen ist der deutsche Rekordmeister ungeschlagen, hat die Uralt-Bestmarke der Hamburger damit eingestellt. Und so ganz nebenbei gab es auch noch einen neuen Startrekord für den Bayern-Trainer. 11 Spiele ohne Niederlage. Das ist einmalig in der Geschichte der Münchner.
Eintracht Braunschweigs Trainer Thorsten Lieberknecht hatte an diesem Nachmittag am Ende allen Grund zur Freude. Doch zuvor machten die routinierten Gäste aus Leverkusen in den roten Trikots das Tempo. Hegelers Schuss und die zweite Chance durch Cruz hätten schon die Führung bedeuten können. Auch der abgefälschte Distanzschuss von Rolfes fand in Braunschweigs hervorragendem Keeper Davari seinen Meister. Das 0:0 zur Pause zerknirschte Bayer-Coach Hüppier, der viele Stammkräfte draußen ließ, noch nicht. Aber dann wurden die Braunschweiger immer besser. Der Freistoß von Teuerkauf sorgte erst mit dem Nachschuss von El Abdelawi für echte Gefahr. In der 81. Minute war es dann wirklich soweit, als Kumbela nach Vorarbeit von Boland und Teuerkauf glücklich zum verdienten 1:0 traf. Danach hätte Ademi sogar noch erhöhen können. Bender sah bei Bayer sogar noch gelb-rot. Am Ende aber war es ein verdientes 1:0 für Braunschweig nach einem sehr intensiven Spiel.
Die weiteren Ergebnisse: Nürnberg-Freiburg 0:3, Hamburg-Mönchengladbach 0:2, Berlin-Schalke 0:2. Im Spiel zwischen Frankfurt und Wolfsburg steht es kurz vor Ende 1:2. Bereits gestern besiegte Dortmund Stuttgart mit 6:1. Morgen trifft noch Augsburg auf Mainz und Bremen empfängt Hannover. Die Tabelle: München und Dortmund können sich vom Tabellendritten aus Leverkusen absetzen. Mönchengladbach bleibt auf Rang 4 vor Schalke und Berlin. In der zweiten Hälfte kann sich Hamburg nicht verbessern, der HSV weiter auf Rang 12. Freiburg tauscht mit Nürnberg die Plätze. Schlusslicht Braunschweig hat mit dem Sieg heute wieder Anschluss gefunden. Hier die Lottozahlen: 9, 12, 15, 19, 24, 38, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 3. November.
Ein Sturmtief über der Nordsee beschert uns neben teilweise stürmischem Wind auch Regenfälle. Die neue Woche beginnt ebenfalls windig und regnerisch. Heute Nacht zieht von Westen zum Teil kräftiger Regen heran, der bis zum Morgen den Osten erreicht. Am Tag regnet es in der Südosthälfte zunächst teilweise kräftig, sonst dichte Wolken und etwas Sonne. Dazu gibt es Schauer, vom Norden bis in die Mitte auch einzelne Gewitter. Der Wind bläst frisch im Nordwesten stark bis stürmisch, bei Schauern und Gewittern Sturmböen. Auf einigen Bergen schwere Sturmböen, an der nordfriesischen Küste orkanartige Böen. In der Nacht 11 Grad im Osten sowie im Rhein-Main-Gebiet 5 Grad am Alpenrand. In der Eifel morgen 7, sonst 8 bis 12, in der Lausitz bis 13 Grad. Am Montag verbreitet Regen, dabei windig mit Sturmböen. Im Südosten meist trocken und auch einige Wolkenlücken. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend, bevor am Abend von Westen wieder Regen heranzieht, der sich am Mittwoch bei auflebendem Wind ausbreitet.
Um 23.30 Uhr begrüßt Sie Thomas Roth mit diesen Tagesthemen: der Kreml und die Deutschen, Aufregung um die Befragung Snowdens und Proteste in Frankreich, warum Präsident Hollande so unbeliebt ist wie noch kein Präsident vor ihm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.